Moin Lukas.
Moin lieber Lutz.
2 Monate sind vergangen. Wir sind wieder hier, die Couch Capitanos. Wir sind ein bisschen anders unterwegs. Das werden wir gleich mal ein bisschen erläutern und so einen kleinen Ausblick geben, was wir jetzt die nächste Zeit vorhaben. Und dann stürzen wir uns natürlich auch so ein bisschen auf das, was jetzt im Sommer schon alles passiert ist, weil das ist ja ein bisschen was. Ich weiß gar nicht, wenn ich hier diese Worte spreche, ob wir den Folgen Titel dann schon gespoilert haben oder ob wir die Leute erstmal noch im Dunkeln lassen, was hier diese Folge erwartet wird. Aber ich würde sagen, wir gucken gleich einfach mal.
Ja, was wir schon sagen können, es ist Folge 76, wir sind wieder da und wir freuen uns.
Los geht's, hier kommt das Intro. Folge 76. Wir haben gar kein großes Jubiläum gemacht, glaube ich, bei der 75. Da hätten wir uns eigentlich irgendwie nochmal großen Feuerwerk oder so überlegen können. Aber ich bin einfach richtig froh, dass wir wieder da sind, Lukas. Wir haben sehr lange nicht mehr intensiv über Fußball gesprochen. Bei dir ist ein bisschen was passiert, bei mir ist ein bisschen was passiert. Unsere Familienstände, unsere Steuerklassen, da hat sich einiges getan, könnte man sagen, in 2 Monaten.
Ja, du hast geheiratet, ich habe Nachwuchs bekommen, genauso kann man das sagen. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass wir kein Feuerwerk gemacht haben. Es sind ja jetzt bei Großevents und Jubiläen und Ähnlichem doch einige Feuerwerke in die Hose gegangen. Also das Tomorrowland lässt grüßen und auch in Düsseldorf ist das ja in die Hose gegangen. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt in der Kürze der Zeit mal eben so die Bühne von Metallica hätten organisieren können, um unser 75-Jähriges hier zu feiern. Dann doch lieber gemäß dem Thema Fußball ein Jubiläumstrikot. Das hätten wir eigentlich machen müssen. So ein 75 Folgen.
Ja, doch schon.
Doch schon.
75 Jahre Couch Capitanos.
Genau. Trikot, das wäre es doch gewesen, Lutz.
Ja, wäre geil gewesen. Ich meine, die Jahre und das Gründungsjahr, das hätten wir uns einfach so wie Roy Bianco und die Ambronzanti Boys auch einfach ausdenken können. Die haben sich ja schließlich auch 1984 an der Copacabana kennengelernt. Das, so eine Geschichte hätten wir uns auch ausdenken können, wie wir, weiß ich nicht, 82 in Neapel im Schoße Maradonas uns das erste Mal gesehen haben. Da hätten wir uns schon irgendwie was Gutes ausdenken können, aber wir bleiben jetzt mal dabei. Ohne Jubiläumstrikot, ohne Feuerwerk, aber wir sind wieder da und wir haben schon im Intro gesagt, wir machen das hier zukünftig ein bisschen anders. Wir haben das, glaube ich, in der letzten Folge auch schon, nee, nicht glaube ich, sondern wir haben das in der letzten Folge, in den letzten Folgen schon mal ein bisschen angekündigt. Du hast schon gesagt, du hast Nachwuchs bekommen und dementsprechend ist deine Flexibilität eine andere, als sie vorher war. Das ist, glaube ich, ganz normal. Gerade als junger Vater, da verschieben sich die Prioritäten und so gern, wie wir das hier machen, wir wollen uns da selber ein bisschen den Druck rausnehmen und haben beschlossen, dass wir weniger tagesaktuell über die Fußball-Bundesliga im Fokus oder den Fußball generell berichten wollen. Da haben wir ja immer die Fußballwoche gehabt. Wir haben 3 aus 9 gehabt und den Spieltag ein bisschen besprochen. Einzelne Sachen, Formate waren schon mal immer losgelöst vom aktuellen Tagesgeschehen. Da wollen wir unter anderem tiefer reingehen, aber auch noch ein paar andere Themen ein bisschen ausführlicher dann besprechen, sodass wir nicht diesen Druck haben, einmal die Woche aufnehmen zu müssen, sondern auch uns das ein bisschen erarbeiten können und schon mal vielleicht 3, 4 Folgen im Petto haben. Und wenn es dann aus welchen Gründen auch immer mal nicht klappen sollte mit der Aufnahme, dann geht ihr nicht leer aus. Wir können euch trotzdem neuen Stoff heiß in die Nadel liefern. Und ja, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen ausführen, was wir vielleicht noch so besprechen wollen und was es da so für Themen gibt. Ich meine, es wird um Fußball gehen. Das, so viel können wir schon mal verraten.
Ja, ja, das hatte ich gehofft. Ich meine, ihr habt es ja auch mitbekommen, wir haben das ein oder andere Mal innerhalb dieser 75 Folgen Themen gehabt, die wir so ein bisschen in den Backlog gepackt haben. Und dann haben wir uns dabei erwischt, wie wir gesagt haben, komm, das besprechen wir dann ein anderes Mal ausführlicher. Und wir sind doch nicht dazu gekommen. Und den Raum wollen wir uns jetzt nehmen, genau das zu tun. Und ja, was können so, weil du konkret fragst, was können Themen sein? Für heute haben wir schon eins mitgebracht, das heißt Club-WM. Und weil das Ding jetzt durch ist, machen wir einen Strich drunter und ja, diskutieren, analysieren, bewerten den ganzen Bums mal. Und so oder so ähnlich können auch die Themen in den nächsten Wochen aussehen. Es sei dazu gesagt, die Tagesaktualität geht nicht 100% verloren, denn wenn immer wir aufnehmen, passieren ja auch sekündlich Dinge im und um den Fußball herum. Und wenn wir die spannend finden, nehmen wir die auf. Und es kann auch sein, dass wir mal wenn wir dann aufnehmen, uns ein Spiel enger zu Gemüte führen, weil es gerade eben passiert ist und zufällig Bayern gegen Dortmund 5-4 gewonnen hat. Aber was wir halt nicht mehr machen werden, ist Woche für Woche 3 aus 9 präsentieren zu müssen, in Anführungsstrichen.
Genau. Ich glaube, das ist für uns dann beide ein bisschen gemütlicher, sodass wir trotzdem dazu kommen, regelmäßig aufzunehmen, aber halt eben, die Zeit war halt sehr eingeschränkt. Wir haben Dienstag die Folge, die wir ausstrahlen. Das heißt, es bleiben eigentlich nur Sonntagabend und Montagabend. Dadurch, dass wir beide normal berufstätig sind, können wir nicht einfach sagen, ach du, Montag, wir starten erstmal in die Woche, indem wir uns um 10 Uhr morgens treffen und erstmal den Bundesligaspieltag besprechen. In einer sehr, sehr traumhaften Welt würden wir wahrscheinlich genau das machen und sehr, sehr gut dafür bezahlt werden, weil das wäre, glaube ich, ein Setting, in dem wir uns beide ganz gut wiedersehen würden, wenn wir für Fußball-Talk und darüber sprechen wirklich so gut belohnt werden oder entlohnt werden, dass wir damit Montag starten können. Ist leider noch nicht die Realität. Wir arbeiten dran, wir mit euch gemeinsam. Und so können wir einfach auch mal sagen, hey, Dienstagabend passt es ganz gut, Mittwochnachmittag haben wir ein 2-Stunden-Fenster, dann können wir die Aufnahme da reinschieben. Und so können wir euch regelmäßig hier was servieren auf dem silbernen Fußballtablett und für uns ist es einfach leichter. Du hast gerade schon gesagt, Lukas, wir werden natürlich trotzdem versuchen, immer mal wieder so ein paar aktuellere Sachen hier einstreuen zu lassen. Ich meine, wir haben jetzt hier Ende Juli, da sind schon einige Transfers getätigt worden, über die kann man ja trotzdem schon mal sprechen, was wir glauben, was sie für einen Impact haben werden. Finden wir die Transfers gut, finden wir die schlecht? Ist Max Eberl immer noch in der Krise, weil einfach niemand mehr zu den Bayern möchte? Das können wir natürlich alles trotzdem besprechen. Seht es uns bitte nach, wenn wir dann eben nicht wie Fabrizio Romano immer das aktuelle heißeste Gerücht euch hier liefern können. Wir ordnen das Ganze dann immer eher so ein bisschen aus der Retrospektive ein. Was ja nicht weniger interessant ist, weil ich glaube, so Push-Notifications und Schlagzeilen, die werden genug geliefert. Wir dann einfach so ein bisschen relaxter, 1-2 Wochen später und dann können wir sagen, wie finden wir das denn eigentlich? Jetzt ist alles durch, die Tinte ist trocken und jetzt können wir sagen, wie finden wir, dass Ekitike zu Liverpool gewechselt ist? Finden wir das gut? Finden wir das gut, wenn sie sich jetzt auch noch Alexander Isak holen wollen? Was machen die da vorne? Wollen die jetzt irgendwie mit 4 Stürmern spielen? All sowas kann man ein bisschen relaxter und mit weniger Zeitdruck berichten und besprechen. Und ich würde sagen, jetzt sind wir auch schon fast dabei, Lukas. Lass uns doch noch über ein paar wichtige Transfers, die diesen Sommer schon passiert sind, sprechen. Wie gesagt, Ende Juli, das Transferfenster ist noch über einen Monat offen und wir wissen alle, was bei Chelsea los ist. Die holen sich Minimum noch 24 Spieler. Aber meine Eröffnungsfrage an dich, Stand Ende Juli, wie viele Transfers wurden denn in diesem Sommer schon getätigt mit einer Ablösesumme von 50 Millionen plus? Was schätzt du? Wie viele Spieler
in ganz Europa haben schon oder jetzt in der Bundesliga?
Weltweit.
Weltweit.
In der Bundesliga ist es nämlich noch kein einziger. Weltweit. Also in die Bundesliga rein. Aus der Bundesliga raus
schon.
Ja, ja. Schon.
Weltweit 50 plus. Ich würde sagen 17.
Das ist knapp. Es sind 15 und die Platz 16 und 17 sind aber jeweils 45 beziehungsweise knapp 47 Millionen. Also gut geschätzt. 15 Spieler haben 50 Millionen oder mehr gekostet. Natürlich der teuerste aktuell Florian Wirtz zu Liverpool, gefolgt auf Platz 2. Auch zu Liverpool. Hugo Ekitike. Den hast du letztes Jahr bei Kickbase gehabt. Bist du überrascht von diesem Wechsel, dass Liverpool da nochmal zuschlägt auf der Stürmerposition? Florian Wirtz nicht jetzt wirklich ein Mittelstürmer, so wie Ekitike, aber hast du mit diesem Transfer gerechnet und wie findest du den?
Nee, ich habe nicht damit gerechnet. Ich war schon ein Stück weit überrascht, dass Ekitike einen Markt haben würde in Europa. Jetzt nach der bisherigen Performance, das ist nicht überraschend. Dass sich diverse Vereine mit ihm jetzt beschäftigen würden, nicht überraschend. Dass er jetzt für die Summe zu dem Verein geht, war für mich persönlich doch überraschend. Und du hast es eben schon anklingen lassen, vor allen Dingen, wenn man den Kontext betrachtet, dass sich Liverpool ja auch noch anderweitig umschaut, ganz konkret eben in Newcastle, sich um Isak bemüht. Und da muss ich schon sagen, also das riecht auch so ein bisschen nach dem Hauptsache niemand anders kauft ihn und jetzt mit aller Macht die Stellung untermauern wollen, die man sich mit dem Meistertitel zurückerkämpft hat, um irgendwie auch auf die Jahre, also ich glaube, das sind Perspektivwechsel, die da machen, auf die Jahre sich einen Vorsprung zu erarbeiten, dass die Konkurrenz jetzt eben nicht schnell wieder aufschließt und die Lücke stopft. So wirkt das auf mich. Florian Wirtz ist natürlich, ja, wahrscheinlich so der Wechsel des bisherigen Sommers. Es wird auch schwer, dass der getoppt wird. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, wer soll da wechseln, was wäre noch Kracher. Also wenn jetzt Musiala plötzlich sich entscheidet, da das Fass aufzumachen, abgesehen davon, dass er jetzt leider lange verletzt ausfällt. Aber sonst ist ja fast nichts krasser, oder?
Aktuell gibt es keine ganz großen Gerüchte in der Größenordnung Florian Wirtz. Es sind natürlich so diese typischen Premier League-Gerüchte, wo eigentlich jeder Spieler irgendwie dann doch nochmal für 150 Millionen geholt werden kann. Aber in der Größenordnung, wie wir sie jetzt hatten mit Wirtz, sehe ich tatsächlich aktuell auch nichts am Horizont. Man könnte natürlich nur sagen, Victor Gyökeres, der ist schon gewechselt, der hat auch 65 Millionen gekostet. Der wechselt allerdings aus einer, jetzt nicht einer der Top-Ligen zu Arsenal, sondern aus Portugal. Dementsprechend, ja, würde ich auch schon sagen, dass Florian Wirtz bisher der wichtigste Transfer diesen Sommer war. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut so sagen. Und Ekitike, krass einfach, dass Frankfurt jetzt schon wieder einen Stürmer dieses Kalibers für so eine Summe verkauft. Tut mir ja fast schon ein bisschen leid, der Dino Topmöller, dass der oder generell Frankfurt, dass sie es so gut hinbekommen, diese Stürmer auszubilden und auf dem Präsentierteller für die europäischen Topclubs auszustellen. Aber keiner bleibt. Also bei den Angeboten kein Wunder, aber jetzt nach und nach solche Spieler ersetzen zu müssen, das ist gar nicht mal so einfach. Aber du hattest gesagt, Zukunftstransfers oder Investitionen in die Zukunft für Liverpool, das sehe ich genauso wie du. Die müssen halt jetzt so langsam die Spieler schon mal holen. Und ich glaube, deswegen sind sie auch so investitionsfreudig, weil die absoluten Top-Spieler, so wie Mo Salah oder auch ein Van Dijk, gut, ganz andere Positionen jetzt, aber trotzdem müssen die langsam so den Generationswechsel schon mal einläuten. Weil Man City, die hatten dieses Jahr inklusive Club-WM, kommen wir später noch zu, das war alles nicht so erfolgreich, wie Pep Guardiola und alle anderen sich das vorgestellt haben. Und die werden jetzt halt nochmal richtig kommen, die werden nochmal richtig investieren, haben schon richtig investiert. Und dementsprechend, wenn Liverpool Bock hat, den Titel wirklich wieder zu verteidigen und den wieder anzuvisieren, dann muss da noch ein bisschen was kommen oder musste ein bisschen was kommen, dass man den Kader nochmal wieder aufstockt.
Ja, und also das ganze Thema ist ja nicht nur auf den Titel in England umzumünzen. Ne? Der Fußball verändert sich. Die Club-WM ist ein schönes Beispiel dafür, über das wir jetzt gleich noch sprechen werden. Aber ich denke, die Top 20 Vereine in Europa haben verstanden, dass der Trend, dass es immer mehr Spiele für die Spieler werden pro Jahr, nicht mehr aufzuhalten ist. Und das ist gleichzeitig die Herausforderung, der du irgendwie entgegnen musst oder begegnen musst in dem Fall, dass du einen großen, breiten Kader mit doppelt besetzten Positionen ohne Qualitätsverlust aufbaust, der in der Lage ist, wettbewerbsübergreifend das Niveau zu halten und irgendwie die Spielerminuten oder Spielminuten auf die Spieler verteilt, sodass die Gesundheit der Einzelnen ebenfalls Berücksichtigung findet. Ja, und ja, die Club-WM ist jetzt alle 4 Jahre, aber wir können davon ausgehen, es wird sich wieder neuer Unsinn ausgedacht und mit Sicherheit werden es nicht weniger Spiele für die Spieler mit den ganzen Turnieren. Gleichzeitig musst du halt gucken, dass du die Kader nicht so aufbläst, dass das Brot- und Buttergeschäft dann für Frust sorgt und gar nichts mehr funktioniert. Das ist halt eine enorme Herausforderung. Aber ich bin schon der Meinung, dass Liverpool jetzt in diesem Fall, weil wir drüber sprechen, eben das ganze Bild betrachtet und sich sagt, komm, dann haben wir eben 4 Stürmer auf derselben Position, die eigentlich alle ein Niveau abbilden. Die kosten verdammt viel Kohle. Wir binden sie lange Jahre an uns, aber wir kriegen es irgendwie mit einem guten Kadermanagement und einer guten Trainingssteuerung und Spielsteuerung hin, dass wir hier auf 4, 5 verschiedenen Hochzeiten tanzen, alle zufrieden sind und wir trotzdem abliefern. Das steckt meiner Meinung nach schon mit dahinter, wenn wir solche Transfers sehen.
Ja, anders kannst du es ja nicht machen, auch die großen Turniere wirklich mit einzuberechnen bei den Top-Clubs, die haben immer auch noch sehr viele Nationalspieler und wenn dann keine Club-WM ist, dann ist in einem Jahr EM und 2 Jahre später eben ist eine WM, das heißt, du hast nur noch einen Sommer, wo kein großes Turnier ist, dementsprechend ist die Spielerbelastung dauerhaft hoch. Dieser eine Sommer alle 4 Jahre, da stürzen sich dann wahrscheinlich alle drauf und mieten alle gemeinsam als Club oder als Spieler irgendwelche Fincas auf Mallorca oder sonst was und machen sich einfach wirklich feiern ein riesiges Fest, dass sie einfach mal ein bisschen Freizeit haben im Sommer. Gerade bei den Top-Spielern, das ist schon echt übel, weil die sind ja gleichzeitig auch medial, haben die eine Präsenz, das heißt, die haben Werbeverträge, dann hast du hier noch einen Dreh, da noch einen Dreh. Musst du alles nicht machen, da gibt es auch Gegenbeispiele wie Rodri, der sagt, ich bin der beste zentral defensive Mittelfeldspieler der Welt, aber ich brauche diesen anderen Zirkus, brauche ich nicht, ich bin Fußballspieler. Aber wir wissen auch, dass so ein Marktwert eines Spielers sich auch daran messen kann, was für eine mediale Aufmerksamkeit er bekommt und was für eine Präsenz er hat. Dementsprechend ist das für alle Seiten lukrativer, wenn man dieses Spiel eben mitspielt. Ja, das ist auch nicht unbedingt erholsam für einen Spieler, dann in der Sommerpause noch hier auch wieder 4 Werbespots und Kampagnen mit Ausrüstern etc. zu drehen. Das heißt eigentlich Freizeit und Erholung, das kommt zu kurz. Wegen, unter anderem auch eben wegen der Club-WM. Von daher brauchst du breite Kader. Ich habe gerade einfach scherzeshalber nochmal unseren Lieblingsclub FC Chelsea hier unter die Lupe genommen. 43 Spieler aktuell im Kader. Oh Gott, oh Gott. Davon sind 22 A-Nationalspieler.
Ja, das ist irre. Also ich meine,
das ist einfach
Wahnsinn. Da gibt's ja nur einen Verein in Europa, der das irgendwie noch toppen kann, und das ist Hoffenheim.
Die haben alleine 12 Stürmer, glaube ich, aktuell gerade.
Ja, also ich glaube so 10 Neuner oder sowas. Das ist sowas von Banane. Aber gut.
Ja, haben ist besser als brauchen. Das ist in vielerlei
Hinsicht. Haben ja auch blaue Trikots, Lutz. Das ist doch logisch.
Ja. Wann Spielergemeinschaft Chelsea-Hoffenheim, damit die sich zur Not nochmal irgendwie aushelfen können? Ja, also ich habe hier mal geguckt, allein die Offensivabteilung. Da könnte man natürlich auch so Spieler wie Palmer noch dazuziehen, der ist hier sogar als Mittelfeldspieler aufgelistet. Aber in der Offensivabteilung vom FC Chelsea haben wir aktuell 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Spieler für die Außen- und für die Mittelstürmerposition. 3 Positionen, 14 Spieler. Ich bin keine Experte, aber da den Spielern gerecht zu werden, so wie du das gerade geschildert hast, damit man die auch alle irgendwie bei der Stange hält und die happy sind, da bräuchten wir noch 2, 3 Wettbewerbe mehr. Infantino übernehmen sie. Und dann gucken wir mal, dass sie auch alle irgendwie ihre Einsatzzeiten bekommen, weil das ist ja wirklich, aber das ist erstmal so ein kleiner Ausblick in die Transfers. Ich habe eben schon von Max Eberl und den Bayern gesprochen. Wir hatten die ganze Woltemade-Schose schon jetzt im Sommer. Das ist aktuell so ein bisschen auf Abstand gegangen. Mal gucken, wenn wir ausstrahlen. Wir haben uns noch nicht ganz geeinigt. Entweder am Montag vor der Bundesliga sein oder am Montag vor dem DFB-Pokal. Gucken wir einfach mal, wie viele Folgen wir bis dahin schon im Petto haben und wie gierig wir auch sind, das wieder rauszuhauen, damit es sich eben nicht zu weit verschiebt. Aber ja, jetzt Stand Ende Juli ist Woltemade noch bei Stuttgart und es sieht auch so aus, als würde da es erstmal keine weiteren Verhandlungen geben. Aber wir kennen dieses Geschäft als Fußballfans auch schon lang genug. Gucken wir doch mal, ob sich die eine oder andere Sache noch bewegt. Und manchmal gibt es eine Kettenreaktion. Stuttgart bekommt einen Spieler, den sie unbedingt haben wollten, auf einmal doch oder bekommen ihn nicht. Dann kann Woltemade auf gar keinen Fall verkauft werden. Die Bayern bekommen hier vielleicht einen Spieler nicht, dann müssen sie ihn unbedingt haben. Und auf einmal sind es doch 80 Millionen, die sie bezahlen wollen. Das geht manchmal ganz, ganz schnell, vor allem wenn Verein und Spieler sich eigentlich schon einig sind. Und das so klang es ja, Woltemade geht, wenn, dann nur zu den Bayern. Aber Stuttgart bewegt sich noch nicht, was die Ablösesumme angeht. Schauen wir mal, was passiert. Aber Max Eberl, ich glaube, der hat ein bisschen Druck auf dem Kessel, oder?
Du, ich meine, jetzt, das können wir, glaube ich, auch vorgreifen, es bahnt sich an, Luis Diaz vom eben angesprochenen Verein Liverpool wechselt wohl nach München.
Finde ich einen wilden Transfer.
Finde ich komplett wild und ehrlicherweise muss ich sagen,
kein Wiederverkaufswert. Der ist 28 und du zahlst jetzt irgendwie 70, 80 Millionen für den. Dann gibst du einen 4-Jahres-Vertrag, gibst du ein dickes Gehalt, 20 Millionen im Jahr. Dann kostet dich der gesamte Transfer irgendwie 150 Millionen und dann ist der Mann 32. Und dann, wenn du glücklich bist, kriegst du ihn noch nach Saudi-Arabien verschifft.
Ja, ja, und also im Kontext deiner ersten Aussage, Max Eberl hat ein bisschen Druck, macht dieser Wechsel überhaupt noch viel weniger Sinn. Es ist bisher nichts passiert bei den Bayern, was irgendwie aufsehenerregend genug gewesen wäre, um eine Schlagzeile draus zu machen. Sehr, sehr ruhig. Und gleichzeitig ist der Druck groß und hoch, was zu tun, um einfach in Europa unter den Top 4 den Anschluss nicht zu verlieren. Jetzt hast du den riesigen Poker um Wirtz nur ganz knapp verloren. Es war ja zu lesen, dass Florian Wirtz wirklich in Erwägung gezogen hat, das eine oder andere zu machen und dass es Nuancen waren, die gefehlt haben. Der Vater und Berater von Wirtz hat ja auch in Interviews gesagt, ihm sei es extrem schwer gefallen, Uli Hoeneß dann anzurufen und abzusagen, weil er eigentlich gar keinen richtigen Grund vorbringen konnte. Es waren wirklich einfach nur um haaresbreite Entscheidungen, die pro Liverpool gefallen sind. Und damit hättest du ein richtiges Statement setzen können. Das ist nicht passiert. Jetzt hast du lange an Woltemade rumgeknabbert, der eine Wahnsinnssaison hinter sich hat. Machen wir keinen Hehl draus. Aber ja auch nicht über Jahre auf dem Niveau bewiesen hat, dass er zur Spitze Europas gehört. Der Poker geht irgendwie auch so ein bisschen nach hinten los, stand jetzt. Und jetzt kommt Luis Diaz. Und ja, Luis Diaz ist ein guter Kicker. Aber wir reden hier auch von einem Spieler, der bei Liverpool in, keine Ahnung, 150 Spielen keine 40 Buden gemacht hat und auch nicht immer gesetzt war. Das ist ja nicht erste Elf unangefochten. Das ist für Liverpool ein richtig, richtig guter Deal, wenn du mich fragst. Vor dem Hintergrund, dass sie jetzt auch eben mit Etikete, Isak, Wirtz, gute Offensivkräfte dabei sind zu verpflichten oder verpflichtet haben. Ich finde das irgendwie, ich will nicht sagen, das ist ohne Kreativität, aber es ist schon so ein bisschen fantasielos irgendwie, was die da machen, die Bayern.
Fühlt sich so ein bisschen an, als wäre das, was am Ende noch irgendwie, wenn man den großen Beutel der möglichen Transfers kräftig geschüttelt hat und am Ende purzte dann doch noch ein Diaz unten raus, weil alles andere dann irgendwie schon vergriffen war. Ich finde es wild für Liverpool. Ich sehe es auch als guten Deal an, wenn sie am Ende wirklich um die 70 bekommen, weil die haben vor dreieinhalb Jahren schon 54 Millionen bezahlt in einem Wintertransfer. Wintertransfer oftmals teurer, weil die Vereine dann nicht unbedingt abgeben müssen und die unbedingt haben wollen, schlagen dann für höhere Summen zu. Bei Liverpool relativ egal, das Geld ist quasi unbegrenzt. Es stehen zu Buche 47 Scorer in 103 Spielen, 242 Minuten pro Treffer. Ja, er ist Außenspieler, er muss jetzt nicht der absolute Goalgetter sein. Klar. Ich finde aber in 103 Spielen 18 Vorlagen in der Premier League, das finde ich arg dünn.
Ja, ist es. Und mir ist gerade, als du so erzählt hattest, der Diaz purzelt da unten aus dem Beutel raus, ich musste direkt an so eine Szene denken, die wir, glaube ich, alle schon mal durchlebt haben, wenn wir in einer bestimmten Zeit Kind waren und groß geworden sind, nämlich so ein Pokémon-Karten-Päckchen kaufen und auspacken, ja, und du fieberst irgendwie auf so ein glitzerndes Glurak hin oder irgendein Pikachu oder so und am Ende bleibt halt ein Anton. Ja, und das ist irgendwie, Anton ist cool.
Geiles aber, Pokémon, ja. Aber halt nicht das, was man sich erhofft hat.
So, und irgendwie muss ich da gerade denken als Analogie. Vielleicht kannst du folgen.
Ja, ich kann folgen. Und ich habe mir auch eben gerade noch mal die Statistiken angeguckt aus den Liverpool-Saisons von Diaz.
Ach so, ich dachte von Anton.
Der ist natürlich in der
Bitte? Ich dachte, du hast
von Anton auch. Ja. Der ist natürlich nach einer Halbserie gewechselt, wo er bei Porto in 18 Spielen 19 Scorer gemacht hat. 14 Tore, 5 Vorlagen. Da kann ich schon verstehen, warum man auf einmal richtig Bock hat, diesen Spieler zu verpflichten. In der Halbserie danach hat er 7 Scorer in 13 Spielen. Dann die Saison danach allerdings nur 17 Einsätze in der Liga. Da waren, glaube ich, auch ein paar Verletzungen bei. Und eigentlich so richtig Stammspieler war er jetzt vor allem die letzten 2 Jahre und ist jetzt auch auf seinem Peak. Das heißt, das ist ein Bayern-Transfer. Die kaufen den Spieler auf dem maximal teuersten Punkt, wo du diesen Spieler holen kannst. Und da verstehe ich auch, wenn du sagst, völlig fantasielos, weil du musst doch, wenn du irgendwie clever am Transfermarkt agieren möchtest, so wie andere Clubs das auch machen und teilweise schon relativ früh eingreifen und sagen, wir holen uns jetzt schon einen Spieler für 40 Millionen und die Leute fragen sich, warum? So wie ein Diaz nach einer richtig geilen Halbserie bei Porto auf einmal 50 Millionen kostet, aber entwickeln den Spieler oder haben den Spieler dann 1,5, 2 Jahre später da, wo sie ihn haben wollen, auf dem absoluten Peak. So musst du das auch machen. Und da vermisse ich bei Bayern in den letzten Jahren einfach diese Transfers, die sie sonst immer gemacht haben. Oder natürlich, wie auch Ewald Lienes schon gesagt hat, die haben Scheißdreck für den deutschen Fußball gemacht. Die kaufen Spieler einfach immer nur dann, wenn sie irgendwann schon durchgebrochen sind, werfen die mit Geld zu und sagen, ja, wir sind der FC Bayern, mir ist dann mir. Und wir sind einfach der erfolgreichste Verein Deutschlands. Das ist einfach wirklich, das gibt mir gar nichts. Da habe ich keine Emotionen zu. Ich habe Emotionen zu Spielern wie Musiala, die du irgendwann mit 15, 16 holst oder mit 13, 14 aus irgendeiner Jugend und die brechen bei dir durch. Das ist bei Bayern viel zu dünn. Kimmich, ja, war ja bei Bayern mal. Ja, nee, der kommt aus der Stuttgart-Jugend. Dann war er an Leipzig verliehen und dann haben die Bayern oder doch, der von Stuttgart an Leipzig ausging, dann haben die Bayern zugeschlagen. All diese Spieler, die haben in den seltensten Fällen wirklich lange Jahre bei den Bayern gespielt. Und jetzt holst du dir dann so einen Spieler auf dem absoluten Peak, 28, das heißt, der ist so langsam im Decline seiner Leistungsfähigkeit. Das wird jetzt nicht unbedingt noch viel weiter nach oben gehen. Gibt immer mal Ausnahmen, aber auch als Außenspieler brauchst du Tempo, Explosivität und das wird nach 28 in den seltensten Fällen besser. Und nicht jeder Spieler ist Mo Salah, der dann das spielerische Können hat, einfach seine fehlende Geschwindigkeit mit über 30 so wettzumachen, weil er einfach der beste Fußballer der Premier League ist. Das ist halt nicht jeder. So, und jetzt holen die halt einfach, bitte? Achso, ja. Und jetzt gut, letztes Jahr 20 Scorer in 36 Spielen, da kannst du nicht meckern. Aber es sind halt wirklich jetzt eigentlich nur 2 Jahre auf diesem Leistungsniveau und jetzt bezahlst du halt diesen maximal hohen Preis. Ich finde es wirklich einfach einen sehr, sehr langweiligen Transfer, wenn der durchgeht. Und ich will sowas nicht sehen, sage ich ganz ehrlich. Ich möchte dann lieber sehen, diesen Spieler holst du vielleicht einfach selber mal von Porto. Wann hat Bayern denn mal in den letzten Jahren irgendwie aus einer kleineren Liga einen richtig geilen Spieler geholt, der dann auch bei Bayern komplett durchgedreht ist? Dass du einen Michael Olise holst von Crystal Palace, der da einfach 1-2 Jahre schon komplett am Durchdrehen war und jeder wusste, der Spieler ist zu klein für diesen Verein. Richtig geiler Transfer. Der war noch bezahlbar und ein richtig, richtig guter Spieler. Aber das sind halt auch Spieler, die sind schon auf der maximal größten Bühne präsentiert. Ja, das ist wie beim Fußballmanager, wenn du eingibst, so, was sind die teuersten Spieler und die holst du dann, weil du das Geld hast. Möchte ich nicht sehen. Ich verlange hiermit ganz offiziell an dieser Stelle mehr Kreativität bei Transfers und das gilt auch für Max Eberl und den FC Bayern.
Ja, spannendes Thema, weil ich glaube, dass das die Massen spaltet in München, ne? Denn die einen wünschen sich wahrscheinlich genau das, Kreativität und das Generieren von Transfer- und Wiederverkaufswerten. Und die anderen denken sich, nein, wir sind oben an der Spitze angekommen. Wir haben das alles hinter uns und wir müssen jetzt in der Lage sein, einfach nur ins oberste Regal zu greifen und die Topspieler dieser Welt, die Rang und Namen haben, die mehr als nur den sportlichen Erfolg und Garantie für Titel bringen, nämlich auch Vermarktungspotenziale und, die müssen wir einfach wegsnacken können. Das tun sie aber nicht, denn auch wenn die Bayern wahrscheinlich auch von einem Mbappé, einem Neymar und Co. immer unter die Top 3, Top 4 Vereine der Welt gepackt werden aufgrund des Namens, wechseln andererseits die wenigsten dieser Superstars nach München. Und das ist das, was sie auch schaffen müssen. Also wahrscheinlich müssen sie beides irgendwie hinkriegen. Und gefühlt tun sie aber gerade weder das eine noch das andere. Und das ist halt das Gefährliche. Ja. Machen wir uns nichts vor. Diaz wird in der Bundesliga nicht nur reichen, der wird natürlich den Großteil der Mannschaften gegen die Wand spielen. Aber das ist ja auch nicht der Maßstab. Die Meisterschaft werden sie mit Leichtigkeit gewinnen. Es geht darum, dass sie in der Champions League wieder so eine dominante Rolle einnehmen, dass du im Prinzip erstmal an den Bayern vorbei musst, um in ein Finale zu kommen. Und idealerweise spielen sie dieses Finale nicht nur selbst, sondern gewinnen es auch mal wieder. Und dafür, Luis Diaz, weiß ich nicht.
Ja, klar wird der die Liga, also Diaz, Olise und Kane, das sind 70 Scorer. Jo. 80 Scorer hast du da, die sich legen sich gegenseitig nach und nach da die Buden auf. Natürlich wird das funktionieren, aber wie gesagt, Wiederverkaufwert, holst den Spieler auf dem teuersten, möglichsten Punkt, finde ich einfach langweilig. Aber ich glaube, damit können wir jetzt auch erstmal so ein bisschen das ganze Thema Transfers zumachen. Wir haben sonst noch 2 Turniere hinter uns, U21 im Finale, leider England unterlegen mit unter anderem einem sehr starken Woltemade. Mhm. Spätestens dann sind die Rufe nach einem Transfer zu den Bayern sehr laut geworden, weil der hat wirklich, das ist so das perfekte Beispiel. Die Jungs von Calcio Berlin sagen immer, es ist auch im englischen Fußball so ein geläufiges Wort oder eine Redewendung, a man under boys, glaube ich. Und Das war, glaube ich, so das perfekte Beispiel. Woltemade einfach schon, der war einfach schon zu weit für seine Gegner bei diesem Turnier und gerade die Verteidiger. Jetzt fängt er auf einmal auch noch an, irgendwie sein Kopfballspiel richtig zu verbessern. Starkes Turnier gespielt, leider am Ende nicht mit dem Titel. Trotzdem einfach gutes Turnier insgesamt von der U21. Das hat richtig Spaß gemacht. Frauen-EM hat auch richtig Spaß gemacht. Die deutschen Frauen haben da überperformt, würde ich sagen. Vorm Turnier waren das gar nicht alles so positiv gestimmt. Am Ende ist das Halbfinale war es, ne? Mhm. Halbfinale bei rumgekommen. Verlierst gegen Spanier, die dann heute Abend das Finale bestreiten werden. Gegen, ich glaube, es geht gegen England, ne?
England,
Spanien, ja. England? Ja. Wahrscheinlich auch die zwei Favoriten vorm Turnier haben sich am Ende durchgesetzt. Schade für die deutschen Frauen, es hat Spaß gemacht. Ich habe mir vor allem die K.O.-Spiele angeguckt. In der Gruppenphase war ich noch nicht so aktiv dabei, aber die Finalspiele, das hat richtig Bock gemacht. Da war richtig Spannung drin. Ich finde, es ist auch ein krasser Sprung schon zu erkennen in den letzten Jahren, was die ganze Athletik und Dynamik von dem Frauenfußball angeht. Ich kann mich noch erinnern an die ersten Titel von der deutschen Frauennationalmannschaft, die ich mitbekommen habe, die sie vor allem in den Nullerjahren geholt haben. Das Tempo im Vergleich zu jetzt, du hast das Gefühl, du guckst jetzt auf Tempo mal zwei. Es ist wirklich einfach, ist ein anderer Sport geworden und finde ich ganz geil zu sehen, wie sich das jetzt auch weiterentwickelt und das einfach für mich persönlich noch mehr Spaß macht zu sehen, weil es eben athletischer und schneller geworden ist, weil das ja immer so das große Defizit ist im Vergleich zum Männerfußball. Und ja, da sollte man vorsichtig sein, das gar nicht immer so sehr miteinander zu vergleichen. Aber irgendwie kommt man ja nicht drum herum, weil man ja beides dann irgendwie konsumiert als Sport. Hast du dir die Spiele angeguckt?
Ja, auch die K.O.-Spiele. Und was mir auffällt, jetzt wo du von der Entwicklung des Frauenfußballs in Sachen Schnelligkeit und Athletik sprichst, ich glaube, ein weiterer großer Unterschied ist, und das wirkt sich absolut positiv aus, dass das Leistungsgefälle länder- oder mannschaftsübergreifend halt sich auch verändert hat. Es gibt nicht mehr so häufig die deutsche Frauennationalmannschaft. Ja, nein, also du weißt, was ich meine. Die deutsche Frauennationalmannschaft hat in den Nullerjahren regelmäßig irgendwie mit 6, 7, 8 Dingern gewonnen. Ja. Das passiert heute nicht mehr so häufig. Und jetzt gerade die K.O.-Spiele bei der EM, das war fast eher andersrum. Also die Spanierinnen waren den Deutschen nicht nur der Feldüberlegenheit wegen überlegen, sondern auch so doch besser fußballerisch gesehen. Die deutschen Damenheim hat einfach mit brutal viel Herz, Einsatz und Siegeswillen gekämpft und dann auch verdient gewonnen.
Viertelfinale ja auch schon.
Ja, ja, eben.
Gegen die Französinnen.
Auch schon, ne?
Ja.
Und dann hätten sie es auch verdient, meiner Meinung nach, zu gewinnen. Und war ja, glaube ich, die zweite oder dritte Verlängerung, die sie dann in den Beinen hatten. Und das sieht schon insgesamt unter allen Mannschaften verändert aus. Und ich finde es super cool. Ich finde auch super cool, dass es honoriert wird. Die Stadien waren voll, da waren 30.000, 35.000. Die Stimmung war super. Das finde ich, ist einfach die Entwicklung, die der Frauenfußball verdient hat. Und das geht in die richtige Richtung. Und gleichzeitig ist es dann halt nach wie vor so irre, dass ich glaube, diesen Sommer der historisch teuerste Transfer im Frauenfußball passiert ist, innerhalb von England, für 1,8 Millionen, glaube ich, wurde transferiert.
Ich glaube, das erste Mal über 1 Million, ja.
Also das, ne? Und da merkt man dann schnell, auch wenn du über das Thema Gehaltsgefüge und so sprichst, wurde ja auch viel diskutiert jetzt im Rahmen der letzten Monate und Jahre, da merkst du dann wieder ganz schnell, okay, das ist leider noch längst nicht angepasst. Hoffen wir mal, dass sich das auch irgendwann angleicht.
Das wird noch ein bisschen dauern und ich, von mir aus muss es sich auch gar nicht angleichen in die Höhe des Männersports, sondern von mir aus können die sich irgendwann nicht, die müssen sich nicht direkt in der Mitte treffen, aber ich bin sehr, sehr gerne bereit, dass bei den Männern einfach deutlich weniger Geld zur Verfügung steht und das einfach subventioniert wird in den Frauensport, so wie es auch zum Beispiel in der WNBA beim Basketball passiert, dass dieser Sport sich einfach weiterentwickeln kann, gefördert wird, sodass einfach das Leistungsniveau insgesamt im Sport besser wird, weil niemand muss als Fußballer 25 Millionen Euro im Jahr verdienen. Da können wir lieber das einfach so ein bisschen umschichten. Das würde ich eigentlich ganz cool finden. Und wenn wir schon beim Geld sind, sind wir eigentlich auch bei einer guten Überleitung zu unserem heutigen Main Event, zu unserem Hauptthema, der Club-WM.
Yes.
Da müssen wir natürlich auch über die Prämien sprechen und über das, was es für Auswirkungen haben wird auf die anderen Wettbewerbe. Ich habe das bei mir in meinen Notizen einfach mal unterteilt in Grundsätzliches, Zahlen und Auswirkungen. Und um das vielleicht schon mal direkt einzuleiten, grundsätzlich kann man sagen, Chelsea hat die Club-WM gewonnen.
Nee, Donald Trump hat die Club-WM gewonnen.
Oh Gott, lass uns da gar nicht erst einsteigen, da rede ich mich in Rage. Das ist einer der Negativ-Highlights auf jeden Fall. Lowlights nennt man das auch. Das war natürlich schon wieder eine Farce. Aber ja, Chelsea gewinnt den Titel. Ich habe mir meine Notizen gemacht zum Grundsätzlichen. Viele uninteressante Paarungen in der Gruppenphase. Bayern und Dortmund scheitern im Viertelfinale. Es gab ein paar Überraschungen, aber am Ende setzen sich die reichsten Clubs Europas durch. Das sind meine Notizen zum Grundsätzlichen.
Ja, es geht ja, ich würde sagen, grob in die Richtung, was Zusammenfassung angeht. Ich meine, wir haben, wir müssen jetzt mal ehrlich zu uns selbst sein und auch zu unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Wie viele Spieler hast du denn gesehen?
Gar keins.
Ja, dito.
Ich habe nicht ein Spiel über 90 Minuten geguckt, obwohl es kostenlos auf DAZN verfügbar war. Ich habe, da kommen wir gleich zu, wenn wir über die Zahlen sprechen, über Social Media hat man ist nicht drum herum gekommen. Man hat sehr, sehr viel reingespielt bekommen, sei es über Anzeigen oder über etliche Fußballkanäle, weil die mediale Berichterstattung war fast schon gigantisch. Man könnte sagen, das stand eher im Fokus als das Sportliche bei diesem gesamten Turnier. Es ging wirklich einfach um diese Außenpräsentation. Dadurch, dass es das erste Turnier war und alle, glaube ich, einfach wollten, das muss hier ein Hochglanzprodukt sein, alle Leute müssen da richtig Bock drauf haben, können wir ja gleich mal schauen, wie das denn so war und ob die Leute Bock drauf hatten. Aber jetzt vom Grundtenor, es hat die Leute, glaube ich, einfach nicht interessiert.
Nö. Also es gibt
in
ja
in unserer
ja
kleinen
Zahlen
Fußball
dazu.
Es gibt einmal das auch, das können wir gleich nochmal damit untermauern, die habe ich mir auch rausgeschrieben, aber einfach schon von der grundsätzlichen Wahrnehmung und wir haben echt beides, glaube ich, Freundeskreise und Bekanntenkreise, man kann uns eine gewisse Fußballverrücktheit attestieren und ich habe mit niemandem ernsthaft über den Ausgang oder die Partien oder die Konstellation der Club-WM gesprochen, wie ich das bei einem anderen großen Turnier, wie zum Beispiel einer EM oder WM auf nationaler Ebene, also Fußball-WM, EM oder vielleicht auch der Champions League machen würde und darüber philosophieren würde, ah, jetzt hier Turnierbaum XY, wenn wir hier Zweiter werden und die so und so, dann könnten wir die zum Glück erst da treffen. Es hat niemanden interessiert und ich habe mit niemanden ernsthaft über dieses Thema gesprochen, dass da eine Begeisterung war, endlich geht dieses Turnier los. Nee, gab es einfach nicht.
Nee, Dito Zero gar nicht. Ich habe grundsätzlich schon vorher, haben wir auch diskutiert in den Folgen, kein bisschen Vorfreude verspürt. Ich hatte überhaupt keinen Bock auf dieses ganze Thema. Ich habe den Sinn darin nicht gesehen und so wie es gelaufen ist, gibt einem das auch recht. Ich habe nicht das Gefühl, was verpasst zu haben. Pascal Groß von Dortmund hat, glaube ich, gesagt, die Bedingungen waren krass. Es war niemand im Stadion.
Viel zu heiß.
Es war viel zu heiß und du kickst da irgendwie, was sagt er, gegen Ulzan HD oder was, vor nicht mal 8000 Mann.
Melodi Sundowns oder wie hieß
die? Ja, von mir aus auch das. Kickst du vor nicht mal 8000 Mann und hast halt wieder Spiele in den Knochen, wieder Minuten in den Knochen, wieder Reise in den Knochen. Enzo, der sagte, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier überhaupt an diesen Ort zu kommen, weil er das ganze Thema mit den Temperaturen, irgendwelche 30, 35 Grad im Schnitt, das ist doch alles Mist. Dann wurden eine Handvoll Spiele wegen der Unwetter da abgesagt oder unterbrochen. Und ständig irgendwelche Pausen gemacht. Ich glaube, statistisch gesehen ist es das Turnier, was die meisten Unterbrechungen aufgrund von Wetter erlebt hat. Also, ich bitte dich.
Es gibt einfach Regionen in der USA, die sind im Sommer nicht dafür geeignet, weil einfach Gewitter anfällig. Unter anderem alles, was in Florida ist. Ich war selber mal im Juli in Florida und da hast du einmal am Tag, es ist eigentlich wie Regenzeit, einmal am Tag hast du dann Gewitter, mindestens, weil es einfach da so schwül ist, es ist so eine hohe Luftfeuchtigkeit und das ist einfach nicht für gemacht, dass du da im Sommer so ein Turnier veranstaltest. Es ist gefährlich für die Zuschauer, es ist gefährlich für die Spieler und es ist auch nicht geil für den Spielfluss, wenn du 2-3 Unterbrechungen da pro Spiel teilweise hast. Das hat dann auch irgendwann nichts mehr mit fairen Wettbewerb zu tun, finde ich. Wenn du gerade irgendwie in der Drangphase bist und versuchst, den Ausgleich zu machen und dann hast du mal wieder eine Unterbrechung wegen Wetter und du weißt das ja. Also es gibt ja etliche Wetterstatistiken, dass du in dieser Region, wo teilweise gespielt wurde, das hast. Sei es in Florida oder auch in anderen Teilen der USA, wo es dazu kam. das weißt du ja vorher und dann musst du halt vielleicht einfach sagen, ja, so gern, wie wir die Austragungsorte an verschiedene Bereiche oder in verschiedene Regionen verteilen wollen, wenn das Wetter nicht mitspielt, dann müssen wir halt doch mehr an der Ostküste machen, wo halt die Wetterbedingungen besser sind, wo es nicht ganz so heiß ist, wo es weniger Gewitter gibt und wo wir trotzdem genug große Stadien haben, weil das ist ja nun wirklich nicht das Problem, dass die USA nicht mit großen Stadien ausgestattet ist.
Ja, das, ja. Ich meine, wir haben ja über die USA jetzt schon irgendwie viele Jahre gesprochen als Fußballnation, viel belächelt noch vor 20 Jahren. Mittlerweile muss man sagen, die Entwicklung ist beachtlich und es geht rein fußballerisch, auch von der Infrastruktur, der Ausbildung beziehungsweise dem Niveau in der Liga schon in die richtige Richtung. Und es ist mit Sicherheit nicht mehr der Fußballzwerg, der die USA einst war. Und trotzdem, ohne das jetzt mit Katar vergleichen zu wollen, ne, da würde ich dreimal lieber in den USA eine WM austragen, passiert ja auch in Anteilen, ist das jetzt nicht das typische Gastgeberland, was mir als erstes einfallen würde für sowas. Ganz davon abgesehen, dass ich mir sowieso keine Gedanken darüber machen würde, weil ich das ganze Turnier völlig absurd und schwachsinnig finde. Aber es hat halt alles irgendwie, wenn man es so dreht und wendet, hat doch alles irgendwie das Ende bekommen, dass es verdient hat und das auch absehbar war. Also und ja, wir wollen jetzt nicht über Trump reden, um Gottes Willen, aber auch das sind ja so Pointen, die passen zu diesem gesamten Mist einfach, ne? Also
das passt da einfach gut rein, was ich auch eben schon gesagt habe, die Außendarstellung war einfach wichtiger als der sportliche Wettkampf. So, dass Trump sich da nochmal inszeniert und den Pokal am besten auch natürlich direkt behält, so bei sich, das ist doch einfach alles, ja, Infantino und Trump, was ist das auch schon für eine Kombination? Ja,
um Gottes Willen.
Ich möchte das nicht sehen, dass irgendwelche Diktatoren Sendezeit bekommen und dann Pokal überreichen, weil nichts anderes ist das mittlerweile mehr. Na gut, vielleicht keine Diktatur, aber es ist auf jeden Fall mittlerweile faschistische Züge, die dieser Staat hat und dieser Mensch hat. Das möchte ich nicht im Fußball haben. Ich möchte einfach wirklich, ich bin niemand, der sagt, Politik raus aus Fußball. In dem Fall Politik bitte ganz komplett raus aus Fußball. Sobald es darum geht, irgendwie Politiker sein Image ein bisschen aufzupolieren und den zu normalisieren, indem man den da im Fernsehen zeigt, während da Fußball läuft, damit man mal kurz vergisst, dass da einfach Leute von der Straße geschnappt werden und deportiert werden. Das kann man in dem Zuge nicht irgendwie unerwähnt lassen, dass das alles diesen gesamten FIFA-Kontext in der USA, in den USA mit Trump und so, das passt am Ende wie die Faust aufs Auge, dass es einfach Verbrecher und Verbrecher geben sich die Hand und versuchen wirklich maximalen Profit von so einem Turnier zu machen und irgendwie sich in ein besseres Licht zu stellen. Da wird mir einfach schlecht, wirklich. Da wird mir einfach wirklich schlecht, wenn ich das sehe, weil ich wirklich Fußball so, so sehr liebe. Und du hast Katar schon angesprochen, das war schon das eine. Und ich habe das Gefühl, die Einschläge dieser Negativschlagzeilen rund um den Fußball, rund um die Kapitalisierung des Fußballs, gepaart mit politischen Entscheidungen, das wird nicht besser werden. Ich habe das Gefühl, da müssen wir uns darauf einstellen, dass das eigentlich irgendwann normal sein wird, dass man solche Turniere in Ländern veranstaltet, die solche Turniere aktuell nicht veranstalten sollten, weil man die politische Lage in so einem Land definitiv berücksichtigen sollte.
Ja, also ich meine, wenn du schon Trump und Infantino zusammen auf einem Bild siehst, dann weißt du eigentlich, was die Stunde geschlagen hat. Spannend fand ich, es gab jetzt in den letzten Wochen ein Interview mit Sepp Blatter. Der kennt ja die FIFA auch ganz gut, ja. Und der hat sich jetzt im hohen Alter dazu hinreißen lassen, zu sagen, dass es wirklich eine Schnapsidee ist, diese Club-WM, und dass sie den Fußball kaputt macht. Da muss ich auch sagen, das hat so ein Geschmäckle von nochmal.
Wenn selbst der das sagt.
Ja, genau. Also, das hat so ein Geschmäckle von nochmal die Absolution abholen. Also, ne, das ist ja sowas von daneben alles, Teil des Konstruktes gewesen zu sein und alles mit in die Wege geleitet zu haben und auch genug eigenen Bockmist veranstaltet. Was ich mich mal gefragt habe, wir haben ja jetzt hier auch mit den Bayern und mit Dortmund zwei Vereine, die gut Kohle aus der ganzen Nummer gezogen haben, nämlich die Bayern, glaube ich, knapp 60 Millionen, Dortmund um und bei 50 Millionen. Das Geld werden sie ja gern nehmen und das wird auch wieder eingesetzt und am Ende des Tages vielleicht für einen Transfer von einem Luis Diaz oder was auch immer, verschafft das trotz des Invests, die Spieler dahin zu schicken, diesen Verein in der Bundesliga ja auch wiederum Vorteil, weil es ist ja nicht so, dass sie das Geld nur international ausgeben dürften, sondern sie pushen ja auch damit in der Bundesliga. Und da muss ich sagen, das hat schon wettbewerbsverzerrenden Charakter. Klar, jetzt kannst du sagen, die Champions League und so weiter und so fort und man qualifiziert sich und da kriegen Vereine ja auch Kohle. Aber selbst wenn Augsburg es jetzt geschafft hätte, unter die letzten vier in der Champions League zu kommen, niemals wären die zur Club-WM gefahren.
Nee, natürlich nicht. Das ist auch einer der beiden Punkte, die ich mir unter Auswirkungen notiert habe. Da können wir uns schon mal ein bisschen vorgreifen. Die Preisgelder, das ist einfach ein Witz. Am Ende spielt Dortmund, ich gucke es nochmal nach, damit ich auch die Vereine jetzt richtig ausspreche, gegen wen Dortmund da jetzt alles gespielt hat und was sie da dafür kassiert haben. Es ging gegen Fluminense, gut, die sind relativ weit gekommen, bis ins Halbfinale, starker Gegner anscheinend. Mamelodi Sundowns aus Südafrika und Ulsan HD FC aus Südkorea. Und dann ging es in der K.O.-Phase im Achtelfinale gegen CF Monterrey und dann sind sie an Real Madrid gescheitert. Und das heißt, du spielst gegen Monterrey, Mamelodi Sundowns, Fluminense und das Team aus Korea. Und dafür bekommst du dann 58 Millionen Euro. Das kannst du dann wiederum in der Bundesliga einsetzen. Sorry, aber das funktioniert einfach vorne und hinten nicht, dass du eh schon über die Champions League so viel mehr Geld generieren kannst und sich das System immer wieder reproduziert, indem die Vereine, die an diesen Wettbewerben teilnehmen können, logischerweise mehr Geld zur Verfügung haben und sich oftmals wieder dafür qualifizieren. 52 Millionen Euro sind es, Entschuldigung, für Dortmund. Das kann es einfach nicht sein, dass da einfach immer die reichen Clubs sich immer noch wieder, dass da neue Wettbewerbe entstehen und immer noch mehr Geld generiert wird. Einfach nur, weil du die Schraube immer weiter drehst und immer mehr Gehälter zahlst und immer mehr Leute bezahlst, immer mehr Berater, irgendwelche Agenten. Und der Sport wird dadurch nicht besser. Darum sollte es aber gehen. Es ist völlig in Ordnung, wenn du einen sportlichen Wettbewerb hast und die Spieler durch Einnahmen wie TV-Gelder, wie Eintrittsgelder etc., wenn da Geld generiert wird, aber nicht einfach nur immer weiter überlegen, scheiße, die Spieler werden immer teurer, wir müssen mehr Gehälter zahlen, wir müssen mehr Spieler haben, um diese Gehälter haben zu können, dann muss man wirklich irgendwann diese Reißleine ziehen und sagen, es gibt einen Gehaltsdeckel, erstmal von mir aus nur europaweit, die dann unbedingt, also auf UEFA-Ebene, damit du dich für die Champions League qualifizierst, hast du halt einen Salary Cap, so wie in den USA, und dann darfst du dich qualifizieren. Dann gehen halt die Spieler, die noch mehr Kohle verdienen wollen, die gehen dann halt nach Saudi-Arabien oder und Co. Sollen sie machen, machen sie ja jetzt auch schon. Aber wenn du am wichtigsten Fußballwettbewerb der Welt, der UEFA Champions League, teilnehmen willst, darfst du für deine Spieler nur einen Gehalt von XY ausgeben, dann kannst du es deckeln, dann kannst du sagen, du steckst das Geld, was du generierst, in andere Dinge, in Professionalisierung der Infrastruktur, bessere Mitarbeitende, bessere medizinische Versorgung etc. Kannst du alles machen, aber du kannst nicht einfach sagen, wir brauchen mehr Geld, heißt, wir brauchen mehr Spiele. Das wird irgendwann nicht funktionieren, ist der andere wichtige Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe bei den Auswirkungen dieses Turniers. Es ist logischerweise die Belastung der Spieler und die einhergehenden Verletzungen. Und das kann es nicht sein. Du kannst nicht einfach auf dem Rücken der Spieler, und ja, die werden sehr, sehr gut bezahlt, dir immer einfach weiter neue Wettbewerbe ausdenken und irgendwann machen die 100 Spiele im Jahr oder was. Fluminense, die haben dieses Jahr dann irgendwie den Zeitraum, die Spieler haben irgendwie schon 77 oder 78 Spiele teilweise gemacht. Mhm. What the fuck? Das funktioniert doch nicht, das geht nicht.
Ja, und gerade bei dem Verein, das habe ich auch gelesen, hat es mich besonders überrascht. Das zeigt natürlich auch, dass man in einem Korridor denkt, weil wir immer von den europäischen Teams ausgehen, als diejenigen Teams, die hier die meiste Belastung spüren, aber auch Vereine, die nicht in Europa kicken und eben in ihren Wettbewerben in Brasilien oder sonst wo unterwegs sind, haben entsprechend der Kommerzialisierung, die im gesamten Fußball weltweit Einzug hält, viele mehr Spiele als noch vor ein paar Jahren auf dem Buckel. So gesehen ist das kein europäisches Problem, sondern es ist einfach ein grundlegendes Problem, ein globales Problem des Fußballs, was wiederum ja eigentlich gut ist, in Anführungsstrichen, weil dadurch alle Teilnehmenden, was waren es, 32 Mannschaften, mit einer Stimme sprechen sollten und sagen sollten, was zur Hölle soll das hier? Jetzt kann man sagen, Gott sei Dank findet das nur alle 4 Jahre statt. Ich neige aber dazu zu sagen, warum muss das alle 4 Jahre stattfinden?
Ja, warum muss das überhaupt stattfinden?
Genau.
Weil dann musst du dir Dinge überlegen. Dann musst du sagen, okay, dann gibt es halt die Champions League nicht mehr. Funktioniert nicht. Das funktioniert auf europäischer Ebene nicht. Das hast du jetzt einfach so etabliert, kannst du nicht machen. Und auch die ganzen anderen Wettbewerbe, du kannst nicht einfach sagen, wir machen jetzt einfach noch mehr, oder du kannst es aber auch nicht einfach austauschen, weil das sind natürlich dann auf einmal viel weniger Teilnehmer und würde ja vorne und hinten nicht funktionieren. Das heißt, die einzig logische Konsequenz wäre eigentlich, die Club-WM einfach nicht stattfinden zu lassen. Aber jetzt haben wir den Salat. Das wird jetzt nicht wieder zurückgeschraubt. Dadurch war es einfach finanziell einfach ein zu erfolgreiches Ding. Auch wenn es bei den Fans vielleicht noch nicht angekommen ist, aber machen wir uns auch nichts vor. So doll, wie die das medial gepusht haben und den Leuten reingedrückt haben, wird es beim nächsten Mal auch irgendwie noch besser funktionieren, noch mehr Vorlauf und das irgendwie vorzubereiten und was weiß ich. Und das wird über kurz oder lang, werden die Leute das annehmen. Da mache ich mir keine Sorgen, dass irgendwann, weil du hast es ja bei den südamerikanischen Teams und bei den Fans gesehen, was für eine Wichtigkeit bei denen diese Club-WM hat. Das ist einfach nochmal was ganz anderes als auf europäischer Ebene. Aber für die nationalen Wettbewerbe ist es einfach pures Gift, den du damit einfach noch unfairer gestaltest. Das ist, glaube ich, so offensichtlich. Das kann niemand, der bei klarem Verstand ist und dem die nationalen Ligen etwas bedeuten und dem die wichtig sind, kann das, glaube ich, abstreiten, dass das nicht der Fall ist, dass das einfach nicht funktionieren kann auf Dauer. Lass uns doch einfach mal hinsichtlich der Zeit, wir sind jetzt bei guten 52, 53 Minuten, damit das hier nicht zu lang noch geht, lass uns doch mal kurz über die Zahlen sprechen, die das Ganze, was wir jetzt hier schon besprochen haben, vielleicht nochmal ein bisschen einordnen in die eine oder auch in die andere Richtung. Kommen wir mal zu den verkauften
Einen Gedanken möchte ich noch wegsparen. Ja. Musiala, ich meine, der kann sich überall verletzen, ne? Auch bei einem Sommerkick auf Mallorca. Aber ja, die paar 50 Millionen, die Bayern jetzt eingenommen hat, die kannst du ja erstmal straight dagegen rechnen, dass der arme Kerl jetzt 3-4 Monate ausfällt, plus sich nochmal irgendwie 2-3 Monate rankämpfen muss und einfach de facto
Vor einem großen Turnier.
Jahr, es ist einfach so eine große Unnot. Aber gut, lass uns über Zahlen reden.
Ist eine komplette Unnot und kannst du nicht rausnehmen aus der ganzen Kalkulation. Und du hast schon gesagt, du kannst dich auch beim Bäcker knickst du um und reißt dir die Bänder. Kann alles passieren, ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Und je mehr Spiele du als Spieler absolvierst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich irgendwann verletzt. Das ist ein ganz klares Belastungsthema. Ich glaube, da braucht man keinen Sportmediziner für sein, um zu wissen, dass auf diesem Level an Hochleistung das nicht gesund ist, wenn du das 70 Mal machst, anstatt 50 Mal, so wie es vor 10 Jahren noch üblich war und auch da schon viel. Immer mehr Länderspiele, immer mehr Spiele auf Clubebene und dann hast du als Topspieler, so wie Rodri, ich glaube letztes Jahr, als er mit EM und Co. waren es über 70 Spiele. Leute, ja. Gut, lass uns mal kurz den Pauseknopf drücken. Gucken wir uns nochmal die Zahlen an. 2 Millionen verkaufte Tickets bedeuten einen Zuschauerschnitt von irgendwas zwischen 36.000 und 37.000. Würde ich sagen, ist nicht so geil. Vor allem, wenn du bedenkst, dass in manche Stadien 80.000, 90.000 Leute reinpassen. Ich habe mir dazu nochmal die Zuschauerdurchschnitte oder den Zuschauerschnitt bei der Euro 2024 in Deutschland angeguckt. Schätz mal, wie viel pro Spiel?
47.
52.574 pro Spiel. Mhm. Das liegt teilweise auch an den Stadien bei der Club-WM. Die haben auch ein paar sehr kleinen Stadien gespielt. Aber insgesamt, und da kann man einfach nur mal einen Blick auf die TV-Bilder werfen, wie das im Publikum so aussah. Die Tickets waren teilweise viel zu teuer. In der K.O.-Phase zwischen 100 und 130 Euro für die Achtelfinal- und Viertelfinalspiel. Halbfinale viel teurer. Finaltickets teilweise bis zu 2.000 Euro oder Dollar, bin ich mir gerade nicht sicher. Du hast es gesehen, die haben AI genutzt, um Fake-Zuschauer reinzuballern. Mbappé teilt sogar noch ein Foto von seinem Tor gegen Dortmund, wo man das ganz klar sehen kann, dass die Ränge einfach mit AI, dann stellt wenigstens noch Pappaufsteller hin. Das hätte ich wenigstens noch lustig gefunden.
Wäre noch im Budget gewesen.
Wäre noch im Budget gewesen, wirklich. Also insgesamt von den Zuschauern wenig überraschend in den USA, ja, war ein bisschen erwartbar, dass das jetzt nicht der große Renner ist in einem Land, wo Sport eh eine große Bedeutung hat und Fußball aber leider nicht unter den Top 4 Sportarten liegt. Kommen wir nochmal hier zur medialen Präsenz. Es hatte tatsächlich weltweit 2 Milliarden Online-Aufrufe. Genauer haben sie nicht gesagt, was das jetzt bedeutet. Das sind wahrscheinlich einfach Streams, 2 Milliarden Streams. Da wird wahrscheinlich auch viel irgendwie noch mit reingezählt, damit das auch nicht eine hohe Zahl ist. Aber insgesamt, ich habe es vorhin schon gesagt, es war schon eine sehr, sehr hohe mediale Präsenz, gerade im Bereich Social Media. Da wurde schon ordentlich aufgefahren, dass du eigentlich von jedem Spiel sofort 5 Minuten später hattest du die Highlights auf Instagram, TikTok und Co. Du bist um dieses Turnier fast nicht herumgekommen. Alle haben es geteilt. Überall wurden Anzeigen und Werbung geschaltet. Du konntest es kostenlos auf The Zone gucken. Da wurde schon ordentlich aufgefahren, um das erstmal leicht zugänglich zu machen. Ja, und da haben wir aber auch schon drüber gesprochen, das hatte ich mir noch aufgeschrieben, in unserer Fußball-Bubble war es wenig bis gar kein Gesprächsthema. Dann kommen wir noch zu einem Punkt, das hatte ich mir unter Zahlen hier noch aufgeschrieben, fand ich interessant, weil ich das nicht mitbekommen habe, dass das so ist. 1 Milliarde Euro Preisgeld oder Dollar, 250 Millionen davon gehen an nicht teilnehmende Teams.
Was?
Ja. Das wird einfach unter allen Teams dieser Welt, die nicht daran teilnehmen, aufgeteilt. 250 Millionen Euro, das klingt jetzt erstmal unfassbar viel. Wenn man aber bedenkt, dass das weltweit ist, dann kommt da nicht mehr so viel an. Weil das wird natürlich damit wird natürlich geworben, dass man sagt, ja, das ist ja hier flächendeckende Sportförderung, weil wir ja alle Vereine daran teilhaben lassen, auch die, die gar nicht teilnehmen, weil wir 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen, um generell die Infrastruktur im Fußball zu verbessern. Ja, nehmen wir doch einfach nur mal die 4 größten Ligen Europas. Die haben teilweise 20, teilweise 18 Teams. Nehmen wir jetzt einfach mal 20, weil das kann man einfach rechnen. Das sind 80 Teams. Davon nehmen ungefähr 10 bei diesem Turnier teil. Dann hast du 70 Teams, auf die du 250 Millionen aufteilst. Dann würdest du denken, so, das ist immerhin ja noch so 2, 3, 4 Millionchen für alle. Und dann hast du aber noch nicht Südamerika abgedeckt, dann hast du noch nicht Nordamerika abgedeckt, dann hast du noch nicht Asien abgedeckt und alle anderen Ligen innerhalb von Europa auch nicht. Und dann erzählen wir nochmal, ob 250 Millionen Euro viel Geld ist für die Infrastruktur im Weltfußball.
Ach, da kannst du dir am Ende des Tages dann noch ein Cappuccino von kaufen und da fragt dann der Steuerberater, wo die Rechnung ist.
Ja, so ist es. Insgesamt also von den Zahlen, umsatztechnisch war es wahrscheinlich ein Erfolg fürs Gefühl. Also für mein Gefühl, mich hat es gar nicht gejuckt und ich glaube, es ging vielen anderen auch so. Die Zuschauerzahlen im Stadion vor Ort zeigen es auch, dass der Austragungsort USA für eine Fußball-WM oder eine Club-WM einfach nicht der richtige ist. Sei es das Wetter, sei es die Zuschauer, die da weniger Bock drauf haben im Land selber. Ich würde sagen, der Erfolg in dieser Hinsicht war überschaubar.
Ja, nur in dieser Hinsicht, also ich habe hier auch so 1, 2 Zahlen rausgesucht, ich versuche das mal zu ergänzen, 56% der Arenen waren in der Vorrunde belegt, ja, also belegt bedeutet.
Das ist so, ja. Ne? Stell dir das mal bei einer EM vor, bei einer wirklich Fußball-EM oder WM, wo du eigentlich kaum Chancen hast, überhaupt Tickets zu bekommen und, also wirklich, ey.
Ja, und die 34.000 Zuschauer im Schnitt, die hast du, glaube ich, schon aufgeführt. Wir hatten vorhin über die 8.000 gesprochen, vor denen Dortmund spielen durfte. Das ist letzten Endes ein Regionalliga-Kick. Die 35 Grad Celsius im Schnitt, finde ich, sind auch eine Zahl, die man nochmal erwähnen darf.
Junge, ey.
Und die Stadien sind nicht klimatisiert.
Das heißt, es waren doch manchmal wahrscheinlich 40 und manchmal nur 30.
Ja. Und dann eben die Top 4 Verdienste. Chelsea hat 114 Millionen Dollar bekommen, Paris 107, die Bayern 58, Dortmund 52.
Boah, ja. Vergiss mir Oakland City nicht, die haben immerhin 4,6 Millionen bekommen.
So, da weißt du Bescheid. Das war ja dann am Ende des Tages wirklich sehr lohnenswert für Oakland City.
Ja, absolut, ja. Also die TV-Geld oder die Prämienverteilung, das ist schon wirklich absurd. Wir wissen alle, in der Premier League wird eh viel Geld gezahlt und TV-Gelder easy mal Richtung 300 Millionen pro Saison, sodass die Aufsteiger sich da richtig die Taschen voll machen können und Chelsea kriegt da einfach nochmal on top irgendwie so für eine halbe Saison nochmal die TV-Gelder einfach so, ja. Klar, die haben auch Spiele gespielt und die haben am Ende auch einen Titel gewonnen. Das haben sie ja nicht geschenkt bekommen, aber diese Schere geht einfach immer weiter auseinander und ja, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen und Bayern und Dortmund sind eh schon die umsatzstärksten Vereine in der Bundesliga und die haben jetzt einfach nochmal 50 beziehungsweise 60 Millionen on top bekommen, was einfach den Abstand nochmal erhöht zu allen anderen Vereinen.
Ja. Was ist denn so das, so ein Wort, womit wir dieses ganze Thema hier abschließen können? Also ich hätte eins.
Ein Wort, auf das ich mich festlegen würde. Ich würde das Wort unnötig wählen, weil es gibt genug Fußball. Wir haben schon über die anderen Turniere gesprochen. U21 EM, Frauen-EM. Man könnte auch einfach mal den Fokus dann auf sowas legen und nicht irgendwie einfach noch sich in so ein Spaßturnier da ausdenken. Deswegen finde ich es insgesamt einfach unnötig.
Ja, mein Wort ist abschaffen.
Drastisch, aber ja, vielleicht kann ich verstehen.
Abschaffen. Mach das Ding zu. Sei reflektiert genug, es als gescheiterten Versuch anzusehen und schaff das Ding.
Ja, aber genau das ist es halt nicht.
Wenn du Fußball auch wirklich nur ein bisschen magst, ich will ja noch nicht mal von Lieben sprechen, ja, dann musst du einsehen, dass das komplette Unterhose war und das abgeschafft gehört. Es war nicht erfolgreich.
Ich zitiere Kampmann aus dem Film Bang Boom Bang. Sei doch mal realistisch. Es hat halt genau für die Leute hat das halt funktioniert, die in diesem ganzen Kosmos die Entscheidenden sind. Und das sind die Leute, die am Ende auf den Umsatz schauen und sagen, wieso, war doch geil. Wir haben hier die mächtigsten Clubs der Welt und die freuen sich alle über 50 bis 100 Millionen. Das war doch eine richtig geile Nummer. Die können ihren Scheiß in der USA, konnten sie richtig geil nochmal vermarkten. Die haben die aufmerksam bekommen, medial, teilweise auch vor Ort. Stadien zwar nur halb voll, ist ja egal, aber für die entscheidenden Leute, die ein Interesse daran haben, Umsätze zu steigern und Fußball globaler zu fördern, auch in Ländern, in die das vielleicht, wo es niemanden juckt, für die war es erfolgreich. Und die werden das hundertprozentig auch genauso sehen und die Schraube wird in 4 Jahren bei der Club-WM nochmal weiter gedreht und es wird versucht, das noch größer zu machen, noch mehr Prämien, noch mehr Sponsoren und vielleicht am Ende dann irgendwann auch noch mehr Teams, weil das haben wir ja schon festgestellt bei EM und WM, das ist ein gern gesehenes Mittel, um noch mehr Spiele zu vermarkten.
Nur der HSV, ich freue mich schon, wenn ihr teilnehmt. Bevor wir
Junge, dann habe ich nie irgendwas Negatives gesagt. Wenn ich da auf einmal gegen Fluminense im Stadion irgendwo in Marokko oder was in Portugal sitze, dann bin ich aber mit wehenden Fahnen. Wir haben 4 Jahre Zeit. Merlin Polzin, Zauber. Los geht's.
Ja, schönen Dank. Ich glaube, besser können wir die Folge gar nicht abschließen.
Ich glaube auch, wir haben alles gesagt zur Club-WM. Wir sind keine Fans, werden wir wahrscheinlich auch nicht werden, es sei denn, unsere Teams sind wirklich mal selber dabei, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es ganz aufregend ist.
Oh, du bist ein Fähnchen im Wind, ey.
Weißt du ja selber. Es wird, A, wird es nicht dazu kommen und B, wird es nichts daran ändern, dass ich diesen Wettbewerb einfach unnötig finde. Wir haben schon sehr oft darüber gesprochen und ich habe schon sehr oft die Stadt Bratislava erwähnt. Das ist mein einziges Ziel. Ich möchte in die Conference League mit dem HSV. Und ich muss auch nicht nach Bratislava, aber ich möchte irgendeine geile Ausfahrt in Europa mitnehmen. Und das wäre für mich schon das Größte der Welt. Ich brauche diesen aufgeblähten Club-WM-Wettbewerb nicht. Das war die erste Folge nach
der Sommerpause.
Ja, nach Sendepause einmal das und auch nach unserer kleinen Umstellung. Wir freuen uns über Feedback. Haut gerne mal was raus, ob euch das gefällt. Wir sind gerade dabei, das umzustellen und sind dann natürlich auch offen, wenn ihr sagt, so hey, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, das macht doch vielleicht noch viel mehr Sinn. Und ihr sprecht ja eh über Thema XY, macht doch da mal was zu. Wir sind da grundsätzlich offen für. Wir wollen einfach nur weiter uns hier wöchentlich über Fußball unterhalten. Das macht uns Riesenspaß und wir hoffen natürlich euch auch. Und wir finden es schön, dass ihr weiterhin dabei seid. Lukas, es war mir mal wieder eine Freude und wir sprechen uns nicht unbedingt nächste Woche, aber auf jeden Fall demnächst.
So ist es. Die Freude war ganz meinerseits, Lutz. Schön, dass wir wieder am Start sind und liebe Gruß.
Liebe Gruß, warme Fuß. Auf Wiedersehen.